Ho, 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 Hengis. Ho, 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 liebe Hengis. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Gut Abgehangen, dem Weihnachtsspecial.
Die Weihnachtsfolge.
The Weihnachtsfolge.
Ich finde, ich wollte das in meinem Leben immer mal machen, bei irgendwas.
Bei irgendwas einfach mal eine Weihnachtsfolge?
Ja, aber es gibt doch bei allem, bei Serien, irgendwo Friends, es gibt immer eine Weihnachtsfolge.
Ja, ich fühle mich auch so gerne auf The Thing, das Ding aus einer anderen Welt, die Weihnachtsfolge oder sowas, ne? Aber es gibt wirklich so Weihnachtsspecial auch zu Star Wars oder so. Hatten
zu allem.
Christmas-Special und ja. So. Aber deswegen finde ich das auch folgerichtig und auch okay, dass wir jetzt hier auch eine Weihnachtsfolge machen.
Und wir haben das ja versprochen, das ist das erste Mal, wo wir die zusätzlich noch so online stellen.
Als Video?
Ja.
Ach, deswegen die Kamera.
Deswegen die Kamera.
Ach
und
so.
Deswegen ja. Auch die Outfits. Also für die Hörer, die uns jetzt nur hören, ihr könnt euch das dann später auch bei YouTube angucken. Und wir sind jetzt im Weihnachtsoutfit.
Wir sind im Weihnachtsoutfit.
Das sieht ja toll aus, Max.
Ja, ja, wir haben keine Hosen an. Wir haben nur Weihnachtspullis an. Ja, aber untenrum sind wir komplett nackt. Aber wir haben Weihnachtspullis an. Und das Ding ist, es ist schon interessant, sich einen hässlichen Pulli auszusuchen. Weil normalerweise geht man ja in den Laden und will was Hübsches, was Cooles, was einem gefällt. Aber bei diesen Weihnachtspullis geht man ja und man will den hässlichsten nehmen, den man finden kann. Ich möchte nur kurz sagen, Alter, ist dir wirklich gelungen. Also das hast du wirklich gut gemacht.
Das ist so traurig, weil ich habe den auch schon in meinem Kopf gehabt, den Gag. Aber Maxi ist schneller.
Ja, und vor allem, du hast ja auch noch Mütze und alles. Du bist ja voll ausgestattet.
Ich habe gedacht, wenn schon, dann richtig. Aber weißt du, wie dieser Kult, ich nenne schon Kult, wie das gekommen ist? Also nicht das Weihnachtsfest.
Welcher Kult?
Pullover.
Der Pullover-Kult?
Ja, das mit Jesus, den Kult weiß ich. Den
ja, das ging so los. Drei Typen sind irgendwo in einem Stall aufgetaucht, hatten Drogen dabei.
Ja. Aber wusstest du, weil Jesus ist ja never an Weihnachten geboren. Das hat ja die Kirche dann einfach aus marketingtechnischen Gründen so gemacht.
Was haben die gemacht?
Aus Marketing haben die gesagt so, ey, wir brauchen mehr Anhänger, aber die haben ihre ganz eigenen Feste, diese hier Wintersonnen, genau, diese Heiden,
ja.
Diese Wintersonnenfeste. Oder
iPhone-Releases.
Genau, und so. Genau. Und deswegen, was mögen die? Okay, die mögen diese Weihnachtsbäume, ja, also diese Tannenbäume mögen die ganz gerne und das Datum. Ja, komm, wir sagen einfach, Jesus ist doch egal. Der ist eh tot, der kann sich nicht mehr beschweren. Und das ist dann so gekommen. Dass
noch, kurz mit den, noch kurz mit den Anwälten checken. Kann unser Toter irgendwie verklagen? So? Nee? Okay, alles klar, dann machen wir das so.
Nein, ich meinte aber den Pullover-Kult. Wie kam das, dass man irgendwann gesagt hat, es ist ja in hässliche Weihnachtspullover zu tragen?
Ja. Ich weiß es nicht. Hast du da auch irgendwie.
Nee, gar nicht. Ich habe natürlich gehofft, das war keine gefährliche Geschichte, die ich drin habe, das war jetzt wirklich eine Frage.
Hast du mir einfach jetzt hast gehofft, so hey, der Maxi, der wird's wissen?
Ja klar, also, das ist doch, du weißt doch, eigentlich bist du immer der für das Wissen zuständig.
Ja, keine Ahnung, vielleicht hat da die Kirche auch irgendwie was gesagt, verdammt, wir verlieren Anhänger.
Wir brauchen wieder was Neues.
Wir brauchen was Neues, genau, hässliche Weihnachts-Sweater.
Aber wusstest du, das habe ich kürzlich gerade gelesen, vor 100 Jahren war es noch verboten, Weihnachtsbäume irgendwie mit der Kirche in Verbindung zu bringen, beziehungsweise in der Kirche drin oder so war das verboten.
Ja.
Weil die haben das zwar so gebilligt, dass die Leute ihre Bäume aufstellen, weil die wollten ja auch, dass mehr Leute mitmachen.
Ja.
Aber so ganz happy waren sie dann doch nicht damit. Also die haben gesagt.
Warum? Was haben sie denn? Da haben sie die Nadeln, haben die Nadeln gestört? Oder?
Die pieksen ziemlich doll.
Die pieksen ziemlich doll.
Weil es halt heidnisch immer noch ist.
Ja, ja.
Deswegen haben die gesagt so, nee, dann doch nicht.
Ja.
Ein bisschen Marketing ist cool, aber das ist zu weit.
Ist ja auch so, dass Santa Claus, ne, ist ja eigentlich auch eine mein Handy, sorry, dass Santa Claus eigentlich auch eine kommerzielle Idee ist, ne, wenn man es mal so sieht, ne?
Du meinst, ja klar, also es gibt ja diesen ursprünglichen, diesen St. Nikolaus, aber der typische Santa Claus ist doch von
Coca-Cola. Ohne Scheiß, Weihnachten war erst, wenn die Coca-Cola-Truck-Werbung im Fernsehen lief, dann war Weihnachten. Heute ist ja Weihnachten schon im Juni. Wenn die Osterhasen aus den Regalen geräumt werden, dann werden ja schon
Du sagst was Gutes.
Die Weihnachtskugeln ins Regal gehangen. Ja, aber dann wird da halt eben geguckt, dass man da eben schon möglichst früh gegen Sommer, gegen Hochsommer, wenn man aus dem Freibad nach Hause kommt, in den Rewe laufen kann und da schon Weihnachtssachen kaufen
weil
kann.
Weil da ist ja eigentlich Jesus geboren.
Im Sommer, ja.
Aber das passt gerade gut, weil mir wurden gefragt, was wir denn mit Weihnachten verbinden und diese Truck-Werbung.
Ja, total.
Das hat mich, also das ist eigentlich schon sehr traurig, aber das war immer so.
Ja, oder auch Mariah Carey, ja, oder jeder Sänger hat doch irgendwie so ein Weihnachtsalbum, ne? Michael Bublé oder so.
Stimmt, ja. Aber jetzt, immer wenn ich diese Trucks im Fernsehen gesehen habe, die mit dieser Musik da hochfahren und dann diese Lichter gehen an, dann war für mich so Weihnachten.
Ja.
Das ist echt schon ein bisschen traurig. Aber das verbinde ich schon mit Weihnachten.
Gut, war das bei euch auch so, dass dann irgendwie so alle zusammengekommen sind an Weihnachten, dass Oma und irgendwie der Cousin vierten Grades kommt auch noch, den man eh nur einmal im Jahr sieht?
Als ich klein war, ja, aber ich bin jetzt ganz ehrlich, also wir kommen gleich mit allen ganz okay, klar, aber...
Wir kommen mit allen ganz okay, klar.
Nein.
Die Verhandlungen laufen.
Die sind auch wirklich alle nett. Aber irgendwann hat, also, glaube ich, aus Familien gecheckt, es ist zu stressig.
Ja.
Es ist super stressig. Und dann haben die nur noch angefangen, halt unsere kleine Familie, die jetzt auch größer wird durch die Neffen und so. Und das reicht vollkommen. Na, wirklich, also ist einfach, dieser Stress ist nicht mehr da, weil dann ist eben, wie du sagst, ich habe eine riesengroße Familie. Also ich habe auf beiden Seiten, glaube ich, so 6, 7 Cousins und Cousinen.
Boah.
Dann kommen die alle und du hast ja gar keinen Bock. Und es gibt immer einen, diesen einen Onkel oder so, den magst du nicht.
Ja.
Ich sage jetzt nur so explizit irgendwas. Ja? Also es gibt immer jemanden, wo du sagst, oh nee, nicht schon wieder.
Und dann sitzt du da am Tisch und dann fängt der wieder an mit so und sagst so, ja, sind doch schon viele Ausländer bei euch, oder? Und du so, ach nee.
Nicht das Gespräch.
Nicht das Thema jetzt hier, ne? Ja, aber die Impfgegner hatten doch alle recht mit ihren Argumenten, jetzt so Rückblick. Und du so, nein, ich will jetzt nicht, ich habe jetzt keinen Bock, ey. Immer diese komischen Onkeln und Tanten.
Das ist wirklich so ein Gespräch, wo du denkst, das muss...
Also wir haben uns ja immer noch nicht impfen. Ja, ich weiß. Gut, wir haben extra von einem Nikolaus, den haben wir extra so eine Spritze einfach so reingesteckt, ja, als Protestsymbol.
Aber hattet ihr auch als Kinder, dass der Nikolaus vorbeikam?
Oh, Alter, ey, für mich ist das
Alter, ey, der hat mich mitgenommen.
Ja, der kam vorbei, das war für mich psychologische Kriegsführung damals. Ey, wir hatten nämlich in Bayern den Krampus, sagt ihr das was, der Krampus?
Ja, lustig, innen in den Krampus.
Ja.
Hier oben heißt er Knecht Ruprecht.
Knecht Ruprecht,
und bei
genau.
Uns, weißt
Krampus,
du noch, in der Schweiz?
Wie?
Weißt du nicht?
Nee.
Schmutzli.
Ja, doch, Schmutzli. Hast du mal erzählt.
Der Schmutzli.
Der Knecht Ruprecht und der Krampus, das war halt einfach mal original, einfach so ein Dude, der halt einfach mit so einer Eisenkette zu uns kam.
Mit leichten Wutproblemen.
Hatte so eine Eisenkette und so einen Umhang, ne? Und wirklich, sah eigentlich aus wie so ein Dementor, ne? Der eine Weight Watchers-Diät macht.
Ist es bei euch so wie in Österreich, dass die richtig krass aussehen?
So mit Maske und ugly und so, aber
ihr Bayern seid auch gestört.
Ja,
ihr betreibt einfach auf einem anderen Level.
Nee, das Ding ist so, meine Eltern haben mir dann irgendwann erklärt, man konnte zu der Hochzeit, als Weihnachten so einen richtigen Hype hatte, konnte man bei uns im Dorf tatsächlich so Krampus bestellen. Also man konnte dann so Nikoläuse bestellen und da konnte man sich dann buchen, wie krass der Krampus sein soll.
Nein, es gab so ein Level von 1 bis 10.
Es gab so ein Level, so, und wir haben so nur die mit der Kutte und man konnte das Gesicht nicht sehen und so und der Eisenkette, mit der er so
gerasselt hat. Die hatte das extra angekreuzt. So wie beim Frühstück im Hotel.
Genau.
Eier, Eisenkette hätte ich gerne.
Wie so ein In-App-Kauf, weißt du? Und dann kommen die und dann sagen die immer so, ja, der Maxi macht seine Hausaufgaben nicht immer. Kettenraschel, rasche. Ratsch, 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 ratsch. Und ich hatte einfach Todesangst. Ich hatte wirklich einfach Todesangst. Ich finde das so krass, dass das so normal gilt, dass man seinen Kindern an Weihnachten einfach eine Todesangst macht, wo du halt einfach merkst, da kommt die katholische Erziehung durch.
Ja, echt, muss auch das sein.
Wo du einfach merkst, wo unsere Gesellschaft so moralisch entkernt ist, dass man sagt, wir müssen unseren Kindern Angst machen, damit sie das tun, was wir sagen, weil wir ansonsten keine gute Idee haben. Uns fehlen die Argumente, uns fehlt die Motivation.
Weil es wirklich so Zuckerbrot und Peitsche, weil du sagst so, okay, wir machen den Kindern eine Freude, wir haben diesen Nikolaus-Typen, aber irgendwas fehlt. So eine Kette wäre noch geil.
Ja. Du, aber verstehst du, im Bayern leben, das ist Zuckerbrot und Peitsche ohne Zuckerbrot. Weißt du, so ist das.
Peitsche,
das ist nur die Peitsche. Und dann gab es halt dann auch immer wieder Geschenke. Und das war dann immer so lustig, weil man stellt sich ja vor, okay, das ist ja auch eine Performance für den Dude, der dann da der Nikolaus ist. Der muss sich ja auch eine Dramaturgie überlegen. Der muss ja erst überlegen, so, ah ja, okay, ich muss jetzt hier erst die schlimmen Sachen alle erzählen. Mhm. Ja, und dann ist, wir waren ja zu dritt, ich und meine beiden Schwestern, und dann ist der alle immer durchgegangen. Ja, und die Christiane, die geht immer gerne weg und sagt nicht Bescheid. Und dann guckt er wieder auf diese, ach nee, das war Katharina. Ja, also er hat sie sogar einmal verlesen, weißt du?
Sie ist so 3 Jahre alt, oh fuck,
das kann ist auch scheiße, sein. Wenn der Nikolaus sich verliest, ja, und einfach das, dem falschen Kind die falschen Taten in die Schuhe schiebt und sagt so, ah, die Katharina hat die Steuer zu spät. Nein, das war der Sohn, Entschuldigung.
Maxi, diese Sexgeschichten, das kann nicht richtig sein.
Und vor allem das Krasse finde ich ja auch, wenn ich das heute machen würde, ich würde mir so einen Nikolaus bestellen, aber ich würde, weil der Nikolaus kann ja nicht nachprüfen, weil die Eltern geben ja dem Nikolaus den Text, den er sagen soll.
Ja.
Und er kann ja nicht nachprüfen, ob das wirklich stimmt. Das heißt, ich würde einfach, wenn so einer kommt für meine Tochter, würde ich dem Nikolaus einfach die Biografie von Chucky, der Mörderpuppe, geben, weißt du? In einem 6. Monat hast du den Nachbarshund mit einem Messer ermordet, ja. Und dann will ich einfach die Performance sehen. Ich will einfach diese Performance sehen. Wie so ein Impro-Spiel, weißt du? Du bist der Nikolaus und bringst einem mordenden Kind deine Geschenke, ja. Und auch, dass Anna viel zu jung ist und nichts verstehen würde. Ich würde es trotzdem einfach machen, weil ich es sehen will.
Die Schweißtropfen nicht so runterlaufen.
Ja. Und ich würde dann, während er das vorliest, würde ich so hinter ihm herschleichen und so die Tür absperren, ne? Er merkt so, oh nee, Leute, wir sind hier in der
ganzen. Du musst auch da sitzen, als hättest du das alles schon so, ja, das war, ja, das.
Oh ja, das war bitter. Ja,
das war doof.
Das war bitter, das ey, wie viele Hunde ich vergraben musste bei uns im Garten.
Der ganze Garten schlimm. Ist voll. Bei uns war es jetzt lustig, weil ich jetzt 2 Neffen habe. Und langsam kommen die auch in das Alter, wo die das checken. Ich glaube, der eine ist 6, 7, so 7, 8 sogar schon. Die checken es langsam. Und mein Bruder ist immer der Schmutzli.
Ja.
Und weil der könnte keinen guten Nikolaus spielen.
Dein Bruder ist der Schmutzli?
Ja, keine Fähigkeiten für Nikolaus. Er ist Schauspiel gar nicht begabt.
Ja.
Und irgendwie, von der Cousine, der Mann macht, der ist Schauspieler tatsächlich, der macht einen Nikolaus. Und mein Bruder hat das letzte Mal dass sie eingeschmiert mit dieser Schuhcreme, hat die kaum noch wegbekommen. Und dann brauchte er Ausreden, warum er einfach ein schwarzes Gesicht hat. Er hat noch hingefallen draußen und so. Und dann hat er irgendwie ist noch durchgegangen, dass die Kinder das geglaubt haben, Scheiße. Dass er auch nicht der Schmutz ist. Das finde ich auch sehr lustig, wenn du dich als Erwachsener. Also ich freue mich auf die Rolle.
Na, ich habe da überhaupt gar keinen Bock
gar drauf. Nicht,
nein, du überhaupt nicht.
Unter uns.
Ja.
Du wärst der perfekte Nikolaus.
Warum?
Weil der Nikolaus ist per se ein bisschen grumpy.
Grumpy Nikolaus.
Du hast den Bart schon.
Grumpy.
Und du hast auch die Statur, Santa. Du bist ein bisschen größer. Ja. Weißt du, also du machst Eindruck.
Ja, ey, liebe was? Kinder, ho, ho, ho.
Das wär dein Geschäft.
Ja.
Das wäre dein Geschäft, Maxi.
Es gibt ja in Amerika diese Nikoläuse, die ja da, oder Santa Claus, die so im Einkaufszentrum da so
traurig.
Hocken. Das finde ich irgendwie creepy, oder?
Das ist traurig.
Ja, ich bin ein älterer Herr und in meiner Freizeit habe ich gern Kinder von Fremden auf meinem Schoß. Oh, finde ich einfach schön sowas.
Er spricht sie einfach an so, ey du, komm mal her.
Ja, hallo kleine Maus, was wünschst du dir denn?
Ohne
Scheiß, da bist du doch im Fall fürs FBI, oder? Also,
vom Arbeiten Sie hier? Ja, nicht wirklich. Ja. Ich habe mich einfach hier hingesetzt.
Wie haben Sie den Job bekommen? Naja, ich wurde von der Kirche abgelehnt und bin seitdem...
Wenn es für Pfarrer nicht gereicht hat, dann wirst du Nikolaus. Ja, das ist schön, dass wir wieder auf das Thema so gekommen sind.
Ja klar, jederzeit.
Hast du das mitgekriegt in Berlin?
Mit dem Aquarium?
Holy shit,
Alter. Das finde ich richtig krass. Also ich fand's ja schon. Haben die Filmaufnahmen davon? Hast du was gesehen?
Danach, ja.
Also ja.
Ich habe jetzt keine live, wie es passiert ist.
Vor allem das Aquarium ist ja ein Riesending. Das ist ja, glaube ich, mit das größte Aquarium so in Europa.
Vor allem in einem Hotel. Und das regt mich schon wieder auf. Ich finde, es gibt Sachen, die passen nicht zusammen.
Hotel.
Und Aquarium.
Und die halbe Nordsee.
Ja, genau. Das ist so. Ja. Und das hat so typisch wieder so, jemand dachte, das wäre eine geile Idee. Und jetzt kam ja gerade von einer Stunde raus, an was gelegen ist. Und was war das? Ich fand diesen Ausdruck schon wieder so geil. Materialermüdung.
Materialermüdung.
Ja. Also eigentlich heißt das Push, ja.
Ja.
Aber hat es nicht mehr gehalten. Das ist voll die Expertise Materialermüdung.
Ey, vor allem, das hat nicht gehalten. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja, ne? Genau. Dass das einfach nicht mehr. Ach so. Ach so, Herzstillstand. Wie funktioniert? Ja, das Herz hat aufgehört zu schlagen.
Ah, so.
Herzermüdung nennt man das dann. Materialermüdung. Es hat einfach nicht mehr gehalten.
Aber die konnten ein paar Fische retten.
Schön.
Fand ich aber sehr spannend, dass sie das Stunden später irgendwo noch gefunden, in eine Pfütze oder so.
Ja.
Absurd eigentlich.
Wie schützt sich so, hält der die Luft an? Ist so ein Fisch, liegt der einfach auf der Straße und macht so.
Vielleicht haben die ja so einen kleinen Delfin drin gehabt, der ist das Säugetier, der atmet so.
Ja.
Vielleicht hat er gesagt, ihr seid gefickt, aber ich komme hier durch.
Eigentlich tragisch von vorne bis hinten.
Nein, das ist wirklich, ne? Also das ist echt
ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm.
Aber es passiert, guck mal, es passiert ja immer irgendwann um die Zeit auch.
Ich habe da auch eine super Überschrift zu dem Thema dann gelesen, die ich am lustigsten fand. Und zwar wurde dann natürlich so ein Aquariumbauer gefragt, wie sowas passieren kann. Und die Überschrift zu diesem Artikel, zu diesem Interview war wirklich, das erschüttert nicht meinen Glauben in Acrylglas. Das erschüttert nicht meinen Glauben in Acrylglas. Wo du merkst so, das ist ein Mensch, der ist emotional mit sich und der Welt verbunden. Ja,
das ist wirklich der.
Das ist nach dem Erdbeben, also mein Glauben an Beton ist unerschüttert. Das ist aber also,
ich hatte gesagt, für mich hat sich nichts verändert.
Für mich hat sich nichts verändert.
Es ist alles gleich geblieben. Ja, es ist schon krass. Also es ist wirklich eine absurde Geschichte. Und ich denke auch für die Leute im Hotel, also das wird ja schon ein bisschen Lärm gemacht haben.
Also schon ein bisschen, ne? Also wenn auf einmal, wenn in der Lobby das komplette Sea Life verreckt. Also ich glaube, das hörst du schon. Ich glaube, das kriegst du schon mit.
Ich glaube auch. Ja, wie reagierst du da?
Zimmerservice. Room Service bestellen.
Ich hätte gern Fisch. Aber es passt ja, ich war ja auch damals mit diesem Affengehege, war ja auch um die Zeit, gut, das war, glaube ich, Silvester. Hm. Also weißt du, wir sind ja schon, die Menschen sind schon gut dafür geeignet, Scheiße zu bauen.
Ja, volle Kanne.
Also wir sind einfach so, also mal stell dir mal vor, da baut jemand, das waren ja, glaube ich, 1000 Tonnen Wasser.
Ja.
Oder also so schwer war das alles und einfach in ein Hotel gebaut.
Ja.
Ich habe ja Bilder gesehen, das ist ja riesig. Einfach weil der Fische da wollte.
Das, ich finde das ja auch immer, es muss sich nur einer mit genug Geld irgendwas im Kopf setzen und dann passiert das halt einfach.
Dann passiert das, weißt genau.
Ich hätte gern einfach 5 Nikoläuse, die einfach zu mir nach Hause kommen und einfach einen Handstand machen und dann passiert das irgendwie. Also er wird Leute finden, die das da machen. Sobald die Ressourcen da sind,
kein Thema. Wenn er mir genug Geld gibt, dann mache ich das auch.
Ach komm, Alter, echt?
Ey, für was für Summen reden wir hier gerade?
Ja, gut.
Wenn der mir sagt, für 1 Million machst du einen Nikolaus mit Handstand, ich übe dir jeden Tag diesen Handstand. Und das ist das größte Problem. Nicht der Nikolaus, dass ich einen Handstand hinbekomme. Schaffst du einen Handstand?
Nee.
Ich schaff so eine Sekunde.
So eine Sekunde?
Hast du überhaupt mal probiert, einen Handstand zu machen? Weil ich kann mir nicht
das ist halt.
Eben nicht vor, ich kann kein Szenario, wo Maxi sagt, ein Handstand wird jetzt die Lösung sein.
Ja, ich frage mich, ob ich einen Handstand kann. Das war nie eine Frage, die mich beschäftigt hat.
Das hat dein Glaube an Handstände nicht erschüttert.
Wir haben ja gesagt, dass wir Fanfragen vorlesen.
Ja.
Und das machen wir. Ich habe da eine bekommen. Und zwar, hallo Allah, hallo Maxi. Frage. Wie steht ihr zum Thema Leistungsgesellschaft? Der Florian hat uns geschrieben. Mhm. Es dreht sich ja alles darum, der Beste zu sein und alles aus einem rauszuholen. Ich habe aktuell mein Studium angefangen und bin schon gefühlt nach dem ersten Monat nervlich am Ende. Habt ihr Tipps durchzuhalten und hast du einen kleinen Haufen Motivation für mich? Liebe Grüße, Flo.
Wow, okay, das ist ja sehr ernstes Thema, finde ich.
Weil ja.
Ich glaube wirklich, wir leben in einer Gesellschaft, wir haben ja unglaublich viel Druck. Es ist eine Leistungsgesellschaft. Ich habe halt, ich finde, ich kann jetzt einen schlechten Tipp geben. Ich habe es für mich nur so gehandelt.
Mhm.
Weil ich mag schon auch irgendwo diesen Leistungsdruck, aber weil ich halt die Sache an sich liebe. Ich habe einfach für mich was gefunden, was ich super, super gern mache. Und dann will man natürlich auch, ich sage jetzt so hier, ich will der Allerbeste sein.
Was für ein Lied war das?
Das war doch Pokémon.
Ne? Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war.
Das wäre mein Tipp für
die Pokémon zu verstehen.
Lied an, dann geht sie besser. Nein, also für mich war es einfach so, ich finde es auch, wir haben einen schlimmen Leistungsdruck, aber such dir was, was du halt von Leidenschaft machst, dann geht der Druck auch besser. Aber ich weiß nicht, ob das ein guter Tipp ist. Eigentlich nicht, ich könnte noch ein bisschen das Lied summen.
Also das Ding, was ich über Motivation sagen kann, Motivation ist eine flüchtige Liebschaft.
Oh ja, das ist schön.
Ja, oder? Ja. Motivation ist manchmal da, Motivation ist nicht da. Und deswegen sich davon abhängig zu machen, ob jetzt Motivation da ist oder nicht, Ich glaube, dann hat man kein schönes Leben, ja. Also wenn man wirklich immer, also wenn ich einen Grund bräuchte, wenn ich immer Motivation für die Bühne bräuchte, ich hätte 5 Auftritte im Jahr. So schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht. Aber es ist halt einfach mal so, man hat einfach innerlich Ebbe und innerlich Flut, ja. Also man hat innerlich, hat man so Gezeiten, sage ich jetzt mal. Mhm. Und manchmal hat man Ebbe und manchmal hat man Flut. Und man kann auch nicht wirklich beeinflussen, wann man Ebbe und wann man Flut hat.
Nee, ja, manchmal ist so, einfach so 3 Wochen ist ja, Ebbe.
Ja, manchmal ist man in einer richtig geilen Situation eigentlich. Man ist irgendwie mit Freunden unterwegs, aber man hat innerlich irgendwie Ebbe. Man ist irgendwie so, Und da ist es halt auch so einfach zu sagen, so, boah, scheiße, ich habe gerade Ebbe, fuck. Mhm. Ne? Aber das Entscheidende ist, niemand kommt drumrum. Ja? Also jeder hat einfach mal Ebbe, jeder hat einfach mal den Sack voll mit vom Studium. Ja. Den Sack voll vom Studium.
Für die Weihnachtsfolge, das war gut, Maxi.
Oder?
Ja.
Und deswegen sich da nicht allzu sehr fertig zu machen, dass man einfach keinen Bock hat. Also wenn mir einer sagt, ich habe ein Studium gemacht und ich liebe jeden Tag, ich sitze grinsend im Saal, im Hörsaal und kann es gar nicht erwarten, ich hänge, das ist den gibt's nicht, diesen Nein. Menschen. Ja. Es gibt die Tiefen und seinen Frieden mit der Ebbe zu schließen, zu sagen so, ey, du, pass auf, ich habe jetzt gerade wenn man aber merkt, es schadet einem wirklich, dann ist es nochmal ein anderes Thema. Aber da habe ich auch nochmal was Interessantes gelesen. Es kam nämlich eine Studie zum Thema Druck und Stress raus. Mhm. Und zwar gibt es Leute, haben die Umfrage gemacht und halt längere Leute über eine längere Zeit beobachtet, wer erleidet unter Stress den größten Schaden. Und das ist eine total spannende Doku. Studie, die sagt, und das ist jetzt kein Scheiß, das könnt ihr wirklich alle nachprüfen, es hat mein Leben ein Stück weit verändert. Es ist kein Scheiß.
Gespannt. Ja,
jetzt pass auf. Stress ist nur dann schädlich, wenn du selber glaubst, Stress ist schädlich. Mhm. Das heißt, wenn du hergehst und sagst so, boah, ich habe so viel Stress, das blockiert mich. Mhm. Wenn du glaubst, Stress ist was Schlechtes, dann hat Stress eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es bei dir Depressionen auslöst, dass es dich blockiert oder dass Druck was Schlechtes ist. Wenn du aber anders hergehst und sagst, ey, ich finde Druck geil, mich motiviert das, das ist für mich ein Ansporn,
ja.
Dann schadet dir das nicht so viel. Ja? Also im Gegenteil, du hast dann tatsächlich auch eine höhere Motivation hinten raus. Und diese Leute, die Druck und Stress positiv bewerten, das sind die Leute, die auch dann immer nachhaltig wachsen, weil die sich immer Herausforderungen suchen, weil die das motiviert, ja. Und das hat mich komplett geflasht, so. Es ist wirklich eine Studie. Es ist wirklich wissenschaftlich erwiesen.
Ich glaube das auch, aber ich finde auch, da muss man dann noch festhalten, welche Art von Druck. Es gibt diesen Druck, ich muss meine Familie ernähren, sonst bin ich am Arsch. Oder es gibt diesen Druck, was wir oft haben, so, ey, du musst eine neue Show machen, du musst die nochmal steigern. Das ist eher dieser, finde ich, dieser Selbstverwirklichungsdruck oder ich kämpfe ums Überlebendruck.
Ey, oh, die Studie macht da keinen Unterschied.
Ey, für die, echt jetzt?
Für die Studie ist die Familie ernähren und dein Körper fühlt das Gleiche. Ja. Im Kopf machst du einen Unterschied, aber
genau.
Der biochemische Prozess in deinem Körper ist das Gleiche.
Aber ich glaube, es ist schwieriger zu sagen, wenn du Geld verdienen musst für die Familie.
Ja.
Boah, das ist schon ein bisschen geil, dieser Druck. Jetzt ist, weißt du, das ist schwieriger.
Laut Studie ist das das Gleiche.
Nee, ich glaube, dass das Ergebnis das Gleiche ist. Aber für dich als Mensch zu sagen, ey, das ist auch geiler Stress, ist schwerer als zu sagen.
Nein, das ist ja nicht gut zu finden oder so.
Nein,
ich finde es
nur interessant.
Voll, sondern einfach, zu sagen, so, boah, mich stresst das, aber ich habe kein Problem mit Stress.
Okay.
Ich habe kein Problem damit, weißt du, und dann, es gibt ja, wenn man, sobald Leute Druck empfinden oder Stress, verurteilen die sich selber so, ah, nein, das schaffe ich nicht oder das ist zu viel und so. Und dann gibt's Leute, die nehmen das und sagen, für die ist das dann eher so ein Signal, ich nehme das jetzt an. Ja, aber wie gesagt, was man mit dem Wissen macht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gibt es diese fucking Studie, ich sag's jetzt nochmal, die einfach ganz klar das belegt.
Ich
wollte eigentlich nur diesen Punkt machen, aber ich merke schon wieder, dass ich sabbel. Deswegen ist
nein, gar nicht. Ich glaube auch an diese Studie.
Ja, deswegen, so. Florian, was soll man machen wegen Motivation oder so? Ja, Motivation geht flöten. das ist normal, mhm. ja, also und Motivation kommt und geht. Und ich finde, hier schreibt mir einfach ein normaler Student, also es ist einfach das normale Studentenleben so. Ja, klar, du wirst manchmal drin sitzen und einfach keinen Bock haben so.
Ja.
Und je länger du dich dran aufhängst, umso mehr wird's halt sein, ja.
Ja,
ja. Also als ich das Buch geschrieben habe und ich zur Deadline kam, ich musste halt einfach 4 Wochen lang, jeden Tag muss ich halt schreiben. Und dann dachte ich mir so, boah, ich habe so...
Du hast mir oft gesagt, dass du keinen Bock hast.
Ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock. Aber das Ding ist... Das ist oftmals einfach nur so eine, ja, keine Ahnung. Es ist wie so ein Stein, ja. Wenn so ein Stein. Wie so
ein Stein. Jetzt bin ich gespannt auf die Metapher.
Alter, ich bin so gespannt, wie die jetzt rauskommt. Wenn so ein Stein, also einfach so steht, ja, dann tut sich der Stein schwer, sich in Bewegung zu setzen. Aber wenn der einen Stups kriegt und dann so rollt. Dann bewegt er sich.
Nein, ganz ehrlich, die oder? War gut, Maxi. Die oder? War super, ja.
Bei Sport, wenn ja. du am Anfang keinen Bock, ich habe nie Bock auf Sport, man sieht's auch ein bisschen, ja.
Aber wenn du mal rollst.
Aber wenn du mal drauf bist, wenn du mal die Bewegung, wenn du mal drin bist, ja, ja, dann merkst du, dann kommt der Spaß und dann merkst du auch so, ach ja, deswegen mache ich das wieder, so. Und deswegen...
Also in meiner Vorstellung ist jetzt so ein Stein irgendwo auf dem Berg, ja. der kommt ins Rollen und am Schluss sterben ganz viele Menschen. Das ist so quasi das Endergebnis.
Ich finde Motivation, ich finde Menschen sterben ist eine gute Motivation. Also ich finde das für so einen Stein ist das doch eine super Motivation.
Nein, aber es ist, Max, du hast vollkommen recht, ist immer so, ob das bei Comedy ist, ob das bei irgendwelchen Arbeiten, die du erledigen musst,
ja.
du musst anfangen.
Ja genau, anfangen.
Du musst einfach anfangen. Machen. Und dann geht's. Selbst aufräumen, kennst du doch.
Ich glaube, Goethe, Freunde, Goethe hat mal gesagt, jedem Anfang wohnt ein Zauber in.
Oh! Aber ich glaube, der hat das nicht auf die Art gemeint, wie du meinst.
Doch, ich glaube schon. Ich
dachte, das wäre erst auf Liebe bezogen oder so.
Alles fängt ja irgendwann an.
Ja, aber in welcher Zauber wohnt denn drin, wenn du das Zimmer aufräumst?
Ja, also ich finde das schon faszinierend, weil du hast irgendwie keinen Bock, aber dann fängst du an und dann hast du irgendwann Bock. Und dann denkst du dir, Mensch, das war wieder ein Anfang, dem ein Zauber innewohnt. Goethe. High five, Digga. High five, Goethe.
Beim Aufräumen hat er das an die Wand geschrieben. Beim Aufräumen hat er gemerkt, ja. so, hey, also irgendwie doch, das hat schon was. Ich finde es gut, dass wir noch Goethe reingeschlichen haben.
Oder?
Dann gelten wir auch so ein bisschen als
Intellektueller. Ja, aber ich merke schon, ich kriege dich nicht so überzeugt.
Doch, wirklich. Das ist ein wunderschöner Zauber, der hier inne wohnt. Ich finde, wir haben einen guten Dings gegeben.
Yes, also Florian, unser Rat, schmeiß hin.
Ich habe auch noch eine Frage bekommen.
Ja.
Ich habe eher die weihnachtlichen Fragen bekommen. Die wussten, dass ich heute diese Mütze aufhabe.
Ja.
Ob wir einen Weihnachtsfilm hätten. Nadine hat das geschrieben.
Ein was haben wir?
Ein Weihnachtsfilm.
Weihnachtsfilm.
Wo du sagst, so, ey, das ist so den Film.
Ein Weihnachtsfilm.
Ich finde es ja sehr lustig, weil eine Person, die mir sehr nahe steht, ich nenne hier keine Namen, ihr Weihnachtsfilm ist Stirb langsam.
Das finde ich lustig.
Finde ich auch lustig.
Weil, funny.
Aber sie meint, in ihrer Familie wäre das so Tradition.
Ja.
Und ich, das stimmt, der eine Teil spielt ja in der Weihnachtszeit.
Genau.
Aber ich
finde. Der erste, glaube ich.
Ich würde den niemals als Weihnachtsfilm, aber anscheinend haben das mehrere Leute, dass sie sagen, Stirb langsam ist ein Weihnachtsfilm. Würde ich niemals als Weihnachtsfilm sehen.
Ja doch, er läuft oft am Weihnachten.
Ja, aber das ist doch so, also ich krieg nicht besonders weihnachtliche Gefühle, wenn ich den gucke.
Alla, du musst es halt jetzt einfach akzeptieren, dass viele Menschen den als Weihnachtsfilm sehen und ja. das ist halt jetzt einfach so.
Hast du denn einen?
Ja, zum Beispiel die Aladdin-Filme, die Disney-Aladdin-Filme waren lange unsere Weihnachtsfilme.
Lustig, hätte ja? ich auch niemals.
Und was jetzt, also was lange Zeit war, was ich zum Beispiel auch mal gemacht habe mit Eva, wir haben uns alle Star-Wars-Filme an Weihnachten, zwischen den Jahren haben uns alle Star-Wars-Filme reingezogen oder alle Herr-der-Ringe-Filme reingezogen.
Es so, ja? wird nicht weihnachtlicher.
Oder was halt jetzt wirklich ein bisschen weihnachtlicher, der erste Harry-Potter-Film. Das ist ein ganz guter ja. Weihnachtsfilm, wenn man die ganze Transfeindlichkeit ignoriert von der Autorin. Aber das sind so die Weihnachtsfilme, ja.
Ich habe Kevin allein zu Hause.
Ja gut, das ist halt auch ein Scheißfilm, ne? Kevin allein zu Hause ist der
okay. Nutzloseste. Wollen wir hier beenden? Wollen wir ja, das hier beenden?
Können wir gerne jetzt machen.
Dann Kevin allein
zu Hause. Da macht Maxi allein den Podcast.
Ey, Kevin allein zu Hause ist doch ein super Film.
Ja, komm, gib mir
voll. Für das, was er ist.
Ja, ja.
Ein Kinderfilm.
Ich finde den ganzen Plot so dumm. Da ist so eine strunzdumme Riesenfamilie, die zu blöd ist, alle Kinder mitzunehmen. Ey, wenn du als Familienoberhaupt so blöd bist, du vergisst ein Kind. Also das regt mich schon so auf. Das ist so strunzdumm einfach.
Ich finde es viel lustiger, dass die es einfach nicht schaffen, niemanden vorbeizuschicken.
Ja, das ja, ich, ja, das da kümmert sich keiner. Kennen die niemand? Die haben jahrelang, haben die gepimpert und ein Kind nach dem anderen geworfen. Aber die haben keine Freunde, die sie anrufen. Du, Digga, ich habe mein Kind vergessen. Die schicken. Es ist mir scheißegal, weil ich komme nicht zurück. Ich komme einen kompletten Spielfilm lang, komme ich nicht zurück. Und vor allem, wenn die dann nach Hause kommen, die Eltern, erzählt Kevin, Mama, ich habe einfach unser Haus in so eine Festung verwandelt, wie bei I Am Legend, damit Einbrecher und Vampire nicht reinkommen.
Vor allem, da läuft immer nur diese Tarantel rum. Die hat die ja freigelassen.
Ah ja.
Die ist noch irgendwo in diesem Haus. Das würde ich nebenbei mal erwähnen. Auch übrigens diese Riesenspinne, die wir da im zweiten Stock hatte, die ist jetzt frei.
Ja, kann ich alles nicht nachvollziehen, finde ich alles nicht gut. Ein katastrophaler Film. Scheiße.
Die haben mal die Polizei vorbeigeschickt. Und die Polizei klingelt so, nehmen auch keine auf. Ja, dann halt nicht. Ja, das war's.
Da merkst du halt auch einfach mal wieder.
Vielleicht ist der tot. Aber das ist dem scheißegal. Die Mutter sagt, hey, der ist allein zu Hause. Der klingelt und sagt so, nö, mach keine auf. Der Sechsjährige, mach die auf. Dann wird der wohl nie, der wird ausgegangen sein. Ja,
der will wohl wahrscheinlich wohl sein. Arbeiten oder sowas.
Mann, also jetzt mal ernsthaft, das Kind, mochtest du die gar nicht?
Ich finde das einfach ein scheiß Film, mir gefällt das nicht. Ich will das einfach nicht gucken. Ich will das einfach nicht gucken, weil ich kenne die Handlung und ich weiß halt schon so, mich regt es so auf, dass die das Kind vergessen so.
Ich finde, das Problem an diesem Film ist wirklich, und ich bin bestes Beispiel dafür, weil ich war ja ein sehr dummes Kind, ja.
Na komm.
Für die, was gibst du dem Kind mit? Ich habe den gesehen als Kind.
Ja.
Ich bin ja im Alter von Kevin etwa. Also dieser Schauspieler, wer ist der?
Macaulay Culkin oder sowas.
Genau. Ja. Und
auch leidet an Depression und stark gebeutelt.
Ich wollte gerade sagen, wenn du so früh in Hollywood, das kann ich gut.
Aber das ist halt das Ding, er kann ja nichts dafür. Sondern
er kann null dafür. Das
System null. Und so. Und wirst halt da einfach, da wird dein Seelenleben, wird da einfach zum Fraß vorgeworfen, wird einfach geschlachtet. Und deswegen finde ich diesen Film halt noch einen Grund mehr, den Scheiße zu finden.
Ich finde ihn sehr schön.
Ja, schön, erzähl.
Und wenn ich in den Skin geguckt habe, habe ich es natürlich toll gefunden, mein Zimmer in der Festung zu verwandeln. Ey, und ich habe da echt schlimme und sehr dumme Sachen gemacht. Ja. Also mit Reißnägel und Eltern kommen rein und so. Und fand ich super, super witzig.
Lustig.
Ja, echt. Aber auch ein bisschen müsste man sich eigentlich Sorgen machen.
Hast du auch so Schlösser gebaut, so Festungen im Zimmer mit so Stühle zusammengeschoben und eine Decke drüber
Maxi.
Ja, ja. Was ich gemacht habe, okay. Wir hatten immer in der Tiefkühltruhe, meine Eltern hatten ja Restaurant und Hotel und so.
Yeah.
Und das heißt, wir hatten halt auch sehr viel Eis. Und manchmal hatten wir so viel Eis, dass wir das bei uns zu Hause zwischenlagern mussten. Okay. Uh-huh. Und dann waren da diese fetten Bottiche Vanilleeis, Schokoeis und so. Und die habe ich mir immer rausgeholt, ja, und mit dem Löffel aus diesem ganzen Bottich, ja, einfach so weggesnackt. So richtig geil. Und das Ding ist, ich habe extra mir ein Schloss gebaut, damit meine Eltern nicht sehen, indem ich mich verstecken konnte, wie so ein Kobold. Ja? Ein
kleiner Fetzer.
Wie so ein Troll habe ich mich dann in so einer Kuschelburg da verschanzt und einfach dieses Eis gegessen. Und deswegen, ich habe die Burg gebaut und meine Eltern haben gesagt, so, er beschäftigt sich, toll. Aber in Wahrheit war das alles nur Tarnung für meine illegale Eisoperation. Ja? Operation Eisschnubbeli. Ja, Operation Eisvogel, ja, wie wo ich dann einfach Eis gegessen habe.
Ich finde es wirklich geil, wie deine Eltern denken, entwickelt sich super, ist wie die anderen Kinder.
Nee.
Und dabei bist du dann so ein kleiner Cartman und bist einfach in deinem Eisfuttern.
Ich finde das auch so lustig, als mein Papa das Buch gelesen hat, ja. Mein Papa liest das Buch und sein erstes Fazit sagt zu mir, als er das gelesen hat, so, ja, du warst schon immer anders. Ja, naja.
Aber irgendwie auch süß. Weil ich glaube, es ist natürlich schwer, mal für Eltern damit umzugehen. Und ich habe ja deinen Vater kennengelernt.
Mhm.
Ey, ich finde, wenn ich das sagen darf, so ein Urbayer.
Ja, ja, voll.
Ey, wirklich, ich habe den so hart gefeiert.
Ja,
wirklich.
Ja, mein Dad
und
ist lustig.
Du merkst, das ist so ein Kerl.
Ja.
So ein Kerl. Und der war ja mal Boxer. Siehst du, der ist ja auch
breit
oben und
mein
so.
Mein Dad hat geboxt, ja.
Und ich habe ihn ja hart gefeiert.
Ja, ja. Bei der Hochzeit hast du ihn kennengelernt.
Ja, ich liebe. Nee, nicht bei der Hochzeit. Zuerst glaube ich beim Clash oder so. zum ersten Mal.
Ach ja, stimmt. Ja, ja genau, beim Comedy Clash. Ja, ja, ja.
Ich liebe ja so eben so Urleute. Also weißt du, was ich
meine? Urleute, ja.
Ja, die einfach, ja, ja, du weißt, die sind aus der Erde entsprungen, wie so ein Baum und die standen da wie so ein Fels und die kann auch nichts erschüttern.
Nee.
Weißt
nee.
Du? Und deswegen, ich feiere das ja hart. Ich weiß nicht, ob die Geschichte, ich glaube, ich habe die schon mal erzählt, aber es ist immer eine gute Weihnachtsgeschichte, weil du in diesem Eis erzählt hast.
Ja.
Du kennst da Federweiß, oder?
Federweiße, klar.
Und den gibt's bei uns auch. Und als ich so 7, 8 war, meine Eltern haben den Mama bestellt und so. Und als Kind, ich durfte vielleicht mal so ein halbes Glas oder so haben. Und der hat ja ein bisschen Alkohol drin, ja. Mhm. Und ich habe den geliebt. Und wir hatten den auch so in einem Raum, hatten wir den quasi gelagert. Und dann habe ich da mir eine Flasche immer, ich bin da immer hin und habe es quasi direkt aus der Flasche.
Wow.
Und das heißt, ich war einfach ein besoffener Achtjähriger. Und dann einfach so leicht durch die Wohnung getäuscht, weil ich einfach eine ganze Flasche am Tag weggemacht habe.
Ich glaube halt auch, das macht man einfach, ne? Ich glaube, so eine Alkoholvergiftung, bevor man 10 wird.
Ja, muss schon
hat
sein.
Hat man irgendwie durch,
und
oder?
Und auch eine Laktose, alles. Also, weißt du, ich meine, wir überfressen und übertrinken uns mit allem. Kinder haben ja auch diese Sättigung noch gar nicht, finde ich. Also, du sagst auch diese Eiscreme. Ich glaube nicht, ich wette mit dir, irgendwann hat sie nicht mehr geschmeckt. Ich glaube, du hast so viel gegessen, bis du sagst, eigentlich habe ich hier genug,
aber
ich kriege das jetzt, ich bin in meiner Höhle, ich muss es jetzt ausnutzen.
Den ganzen Aufwand.
Ja.
Ich habe mich jetzt so reingehangen und ich glaube...
Ich habe eine Höhle gebaut.
Ich habe eine Höhle gebaut, verdammt nochmal. Und die wird mir langsam zu eng, weil ich so viel Eis esse.
Aber ist es aufgeflogen irgendwann?
Nee.
Bist du bis heute durchgekommen?
Bis heute bin ich durchgekommen.
Guck, dein Vater guckt dieses Video und sagt so, ja, er war schon immer anders.
Er war schon immer anders. Ja. Der Vater sitzt in seiner Höhle jetzt, ja, und guckt auf.
Darf ich dich das fragen? War dein Vater ein bisschen enttäuscht, dass du kein Boxer werden wolltest? Weil Mama ist ja so, dass die so sagen, also ich glaube, dass mein Vater, also war nicht enttäuscht, aber ich war ja tatsächlich nicht so ein guter Fußballer wie er.
Ja, ach, wie gut hat dein Papa gespielt?
Der hat in der ersten Liga gespielt.
Ach, krass.
Da war eine Zeit, wo er damit so, also ich werde jetzt so, also jetzt so, ja, bei ihm war es so, er war eine kurze Zeit Profi.
Ja.
Er hatte, aber das war eine andere Zeit, dann hat er halt nebenbei gearbeitet, weil du einfach gemerkt hast, also weißt du, du wirst in der Schweiz nicht Profi, dass du ausgesorgt hast in den 70ern.
Ja,
weißt
das
du,
was, ist
das
so.
Das ist so, ne? Eine andere Zeit, wo du sagst, so, ich bin jetzt so.
Der Papa von Ingo Appelt war auch Fußballprofi.
Echt?
Der hat auch gespielt, der hat auch Fußball gespielt, ja.
Oh, der Ingo. Denkst du, der hat was drauf, der Appelt? Am Ball? Weil wurde
weiß
da was
ich nicht.
Für
weiß
wurde
ich
da
nicht. Was keine für... Ahnung, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich wollte das jetzt einfach nur, ich wollte jetzt hier nicht, ich wollte das nur beisteuern jetzt.
Nee, hätte mich aber einfach interessiert, weil bei mir wurde zu wenig mitgegeben. Also
du bist kein Fußballer.
Ich kann kicken.
Ja.
Aber wenn du halt zwei in deiner Familie hast, die richtig, richtig gut kicken können, dann fällst du krass ab.
Ja. Mein Papa war Torwart. Ja, also der war immer Torwart beim Fußball.
Aha.
Und dann Boxer hat er und der war halt Koch, ne? Das war halt sein Beruf.
Ja,
der hat jetzt nicht irgendwie Floyd Mayweather ist nicht bedroht durch meinen Vater, ne? So ist es nicht.
Ich hab den schon gesehen.
Aber,
also er hat schon das Gefühl, dass er Bock hat.
Ich weiß noch, wie mein Dad mir einfach Boxen erklärt hat, ne? Und dann hat er so gesagt: So, ja, die Handschuhe, da haben wir so, die Handschuhe, die beim Boxen anhaben. Und ich war halt, nein, habe gesagt, so, ja, damit deine Finger nicht kaputt gehen, ne? Und dann sagt mein Papa so, nein. Damit der andere nicht kaputt geht.
Und du bist so 4 Jahre.
Und ich so, okay. Und dann habe ich meinen Dad so gefragt, so, Papa, wie ist das so, wenn du so ein Ding ins Gesicht kriegst, wie ist das so? Und mein Dad hatte so einen richtig klassischen Fernsehsessel. Mhm. Ja. Dann hat er gesagt so, Max, das ist ja so, wie wenn ich dir diesen ganzen Sessel auf den Kopf werfen würde. Einfach ganz nüchtern sagt er das. Und ich saß da mit 11 und ich so, ah ja, okay, ich kann damit was anfangen.
Du hast okay, ich geh jetzt in meine Höhle zurück.
Ja.
Und esse die Eiscreme weiter.
Ja, ja, ja. Und der hat da einfach, aber das Ding ist, das war seine Art, mir das zu erklären. Ja, mhm. Der hat einfach versucht so, ja, ich nehme jetzt einfach ein handfestes Beispiel, diesen Sessel. Und
also ich finde es ja auch nicht schlecht.
Ja, ne, aber wenn man jetzt zurückblickend und vor allem, wenn man es mit seiner eigenen Art, wie man sein Kind erzieht, welche Worte man wählt und so, findet man es einfach lustig, ja? Weil man irgendwie denkt so, ja, geil, ja, das ist so, als ob ich dir diesen Sessel auf den Kopf werfen würde. Ah, okay.
Aber hat er dann auch versucht, dir Freude an diesem Sport? Das hat er mit dir Boxen
nein.
geguckt?
Gar
nein,
nicht? Nein,
okay.
Null. Mein Dad hat mir nie irgendwas aufgezwungen.
Das ist aber cool.
Nie. Also bei meinem Dad war das ja dann auch so, der ja dann auch Gastronom war und hatte Geschäfte und so. Und natürlich stellt sich irgendwann die Frage, ja, sag mal, der Bub, mach der Bub mal das. stand nie zur Debatte. Okay. Mein Dad hat es mir nie übel genommen, ja, und war nie ein Problem zwischen uns beiden. So. Und das, okay, das ist mit einer der krassesten Glücksfälle, so, weil wenn du mit 18 einfach sagst, ich zieh mal aus und will Comedy machen oder will bei Giga arbeiten mit Videospielen und so, dass Eltern sagen können, ja klar.
Gerade Videospiele. Das, ja, war eine andere Zeit.
Das war vor, ja, das war fast,
du verdienst Geld in der Sendung über Videospiele.
Ja, ja, das war fast vor, ja, 15 Jahren, Alter.
Das ist absurd.
Deswegen, das muss man sich halt auch mal, ja, klar machen, ne? Also meine Eltern haben da einfach, dadurch, dass sie, die hätten da locker, also ich kenne ja, also es gibt ja auch Geschichten aus der Branche, wo die Künstler, Comedians anfangen und einfach im Konflikt mit ihren Eltern sind.
Ja, ja.
Dass die Eltern das einfach nicht natürlich gut finden. So. Also ich kenne einen Kollegen, der macht das mittlerweile leider nicht mehr, der war sehr lustig, dessen Vater war Pfarrer. Ja. Und
sofort weiß ich, wen du meinst.
Ja, genau. Und der Kollege hat halt auf der Bühne einfach harte Witze gemacht, weil der ist halt Anthony Jeselnik-Fan und das, ja, der findet das halt geil, so, ne, der findet diese Art von Humor geil, und aber der war immer, hat er mir auch oft erzählt, immer so im Clinch, mhm, mit seinem Vater, und ich glaube, das ist halt auch einfach ein Stressfaktor, um was Leute immer wieder unterschätzen, da, den eigenen Weg zu gehen, kostet nicht nur Mühe und Fleiß und vor allem jetzt haben wir beide leicht reden, weil wir haben so ein gewisses Level an Erfolg,
ja, ja,
konventionellen Erfolg, ja, also wir können, unsere Eltern können jetzt sagen, da ist er im Fernsehen und den, das hat er und mit dem war er in der Sendung und so.
Aber stell dir mal vor, du hast den nicht.
Stell dir mal vor, du bist einfach so ein, hast einfach mal nur viele Instagram-Follower oder so, irgendwie ein Merkmal, was in der Boomer-Generation nicht als Erfolg,
ja, also stell dir vor, du hast gar nichts davon, du hast nicht mal viele Follower.
Ja.
Dann kannst du wenigstens sagen, das versteht ihr nicht.
Genau.
Es gibt ja auch viele Comedians, die wirklich auch top sind, die halt diesen Sprung nicht geschafft haben. Dass, mhm, man wirklich die kennt, dass man das sich anguckt. Das ist ein super hart. Weil, ja, dann bist du nur ein Typ, der Mitte 30 ist und der Witze erzählt.
Ja.
Also in der Gesellschaft.
Ja, für die Gesellschaft bist du.
Bist du
das,
einfach,
ja,
so, du bist.
Innerhalb der Szene von Leuten, die Ahnung haben,
alles cool,
bist du natürlich ein Künstler wie jeder andere,
alles cool,
und jeder geht seinen Weg.
Aber du kennst das doch. Wenn wir jetzt sagen, wir sind Comedians, ist das geil, weil ich sagen kann, ja, guck mal die Sendung an.
Genau.
Guck,
genau,
mal das an. Aber ich weiß auch, wo ich angefangen habe und dich keiner kennt, du sagst so, du bist Comedian, ist so, Clown, das ist so,
ja, genau,
Witze erzählen.
Idiot.
Idiot.
Eigentlich wollen die Leute sagen, Idiot.
Ja.
Sie kennen dich nicht und
aber sie sagen nicht ins Gesicht, dass du
Idiot, genau, bist, aber, ja, eigentlich finden es Leute weird, und ich, ja, merke das auch, wenn ich irgendwo auf Partys bin und so, da ist es dann schon so, dass Leute schon mich dann meistens irgendwo herkennen, so, mhm, ah ja, ich habe mir schon gedacht, dass du das bist, ich habe dich irgendwo schon mal gesehen oder so, dann sind sie auf einmal Experten, so.
Dann ist es auch cool.
Aber dann ist es auch so, dass ganz viele Leute dann sagen so, und dich bewusst nicht kennen. Und die das dann auch sagen. Und dann sagen so, naja, also ich guck das nicht, ich hab dich noch nie gesehen. Wie heißt du nochmal? Was ist dann so? Und dann so dieses bewusste Verachten, ja, das ist auch lustig.
Ja, das finde ich lustig, ja, ja. Aber tatsächlich machen wir das gar nicht viel aus, weil ich habe so eine Grundverachtung für Menschen.
Und dann ist, ach, das, schön!
Dann ist, nein, Quatsch, aber ja, ich finde das lustig. Also ich bin tatsächlich so einer, ich erwähne das auch nicht gerne, wenn du so eine
Videoparty,
weil du bist automatisch dann ein Gesprächsthema, weil Leute kennen ja keine Comedians.
Genau, ja.
Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann denken auch, dass du lustig bist.
Ja, was mich aber am meisten nervt, wenn dann so Leute fragen, was hältst du denn von dem und dem?
Ja, ja, stimmt.
Wo,
wer ist der Beste für dich?
Ja, ich sag scheiße.
Alle Kacke.
Ich sag, sie sind einfach scheiße. Ah. Privat und ist auch ein Nazi. Ja. Hat der, du musst dir mal, sobald er von der Bühne ist, reißt er sich die Klamotten vom Leib und auf seiner
Bart
Brust.
Hier auf
und, ja, und hat auf seiner Brust sich so mit Kerzenwachs so ein Hakenkreuz auf die komplette Brust eingebrannt. Ich will mit dem Kollegen nichts zu tun haben.
Ja. Jetzt viel Spaß mit seinen Videos.
Und, ne, dann sagen sie, ach, das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Ich dachte, der wäre immer voll der. Ich so, nee, das sind alles Wichser.
alles Nazis.
So, weil du wirst dann so. Ich glaube, das ist so ähnlich, wie wenn du Arzt bist oder Friseur oder so, hey, kannst du mal meine Haare schneiden oder so. Leute kennen da halt dann einfach keine Distanz oder irgendwie sowas. Ne?
Ja. Also. Ich fand vorhin auch gut das Thema mit den Eltern. Es gibt ja viele Eltern.
Es gibt viele Eltern,
ja. Ja, fast so viel wie Kinder.
Nee, leider nicht.
Leider nicht.
Leider nicht.
So geht die Rechnung nicht auf, ja?
So klappt's nicht.
Die dann die Kinder in was drängen wollen. Du siehst ja so bei Sportlern oder so manchmal. Andrew Agassi, sagt dir noch was?
Andrew Agassi, der
Tennisspieler, ja. Genau. Sein Vater hatte, glaube ich, 3 Söhne.
Ja, mega Tennisspieler auch.
Genau, ja. Und er hat aus allen 3 wollte er Tennisprofis machen.
Oh Gott.
Und 2 sind daran zerbrochen.
Ja, das geht nicht.
Richtig heute
kannst
noch gestört.
Du nicht bringen.
Aber
nicht
das Witzige
bringen.
Ist, bei Andrew ging es, weil der diese, erstmal anscheinend hat er einfach dieses, das hat gepasst.
Und ja,
so
ja,
zu schön. Schleifen, nicht, dass das gut ist, er sagt selber in seinem Buch, ich habe die Biografie gelesen, dass das natürlich nicht geht, weil da hat sein Vater Theorie, dass jeder ein Profi werden kann, wenn der einfach jeden Tag irgendwie 20.000 Bälle schlägt.
Nein, ja? Nein.
Was aber tatsächlich, natürlich kann das nicht jeder, aber was tatsächlich ist, natürlich kann jeder dann irgendwann einigermaßen gut Tennis
spielen. Na klar, also
das, sag mal, das stimmt
Scheiß.
Schon.
Egal bei was, egal ja. bei was.
Ja.
Wenn du das oft machst, wirst du eine gewisse Kompetenz entwickeln. Ja, wenn ich werde nie Fußballer in meinem Leben, aber wenn du mit mir jeden
Natürlich,
Tag eine von Stunde
Anfang
Fußball
an,
spielst,
als kleines Kind,
jeden Tag, dann werde ich irgendwann, ich werde besser. So, ja. Aber wenn wir wirklich von Spitzenleistung reden,
ja.
Spitzenleistung geht halt, da müssen noch andere Faktoren mit dazu.
Auch im Kopf.
Ja.
Du, ich finde, gerade wenn du die ganz krassen Profis anguckst, die sich nochmal über die Leute erheben, ob das ein Michael Jordan ist, wer auch immer.
Federer oder sowas.
Ja, die sind ja aber auch irgendwo, glaube ich, im Kopf ein bisschen, weißt du? Die sind so an dieser Grenze.
Ey, so ein Tom Brady, ja, der Quarterback von den Patriots, der kugelt sich während dem Spiel die Schulter aus, holt sich 2 Leute von der Bank, die pressen ihm die Schulter wieder rein und dann spielt der, dann wirft der mit diesem Arm einfach wieder. Ja? Also das ist ja auch so eine Schmerztoleranz und so eine mentale Stärke, so, ne?
Ja,
das ist einfach, aber hier ist, was ich eigentlich noch sagen wollte, was ich ein bisschen krass finde, so, ich meine, der Vater von Andrew Agassi hat jetzt seine 3 Jungs da geschliffen, so, und es gibt so eine Erfolgsmentalität und Leistungsdruck aus der letzten E-Mail, die wir vorgelesen haben, will ich nochmal anschließen, so ein Leistungsgesellschaftsdenken, was irgendwo sagt, naja, gut, aber er wollte, ein Sohn ist ja Spitze geworden, deswegen ist es okay, dass die anderen beiden davon Schaden haben. Und das finde ich halt so krass. Und das passiert halt, wenn man die innere Ebbe und Flut ignoriert. Ja, wenn man darüber hinweg sagt, ich schleife da jetzt drüber. Ja, ja. Sondern wenn man sagt so, ey, Alter, ich habe das jetzt ein Jahr lang gemacht, Papa. Ich finde da einfach...
Ja.
Und vor allem, wenn man auch sagt so, ich bin richtig gut. Also ich kann objektiv sagen, ich kann das gut, aber mein Herz ist einfach zu 0% drin. Gibt ja auch viele Kinder, die wahnsinnig gut Geige spielen, weil die Mutter irgendwie noch einen Traum verwirklichen will oder so, aber
Wie?
Es einfach nicht fühlen.
Vielleicht kannst du mir helfen. Ja, wohl nicht.
Das ist das ganz große Vertrauen. Ah, vielleicht kannst du mir helfen. Ah, nee, vielleicht, ich glaube nicht.
Ah, es gibt so einen Sänger, kurze Haare, also glaube ich schon fast Glatze, hat so eine Gitarre oft, der macht so sehr chillige Musik.
Ja. Yeah.
Das ist ein Surfer.
Ja. Yeah.
Und, also das ist auch ein Surfer, ist aber eigentlich bekannt als Sänger.
Surfer bekannt als Sänger.
Ja, okay. Keine Ahnung. Und jedenfalls soll das ein mega krasser Surfer sein.
Mhm.
Und der war auch kurz mal Profi und dann hat er gesagt, das ist mir zu stressig.
Ja. Yeah.
Und alle anderen Profis haben gesagt, ey, er wäre einer der Besten.
Ja. Yeah.
Aber er wollte diesen Druck nicht, weil er will surfen.
Ja.
Yeah. Aber weil er einfach diese Leistungsdruck wollte er nicht haben, obwohl der einen mega krassen
Verstehe ich,
ist.
Super.
Ja,
finde ich total geil.
Auch.
Und das finde ich auch, nur weil du etwas gut kannst, ist das noch lange kein Grund, dass man es machen muss.
Ja.
Also Talent verpflichtet nicht.
Nee, gar nicht.
Es gibt ja viele Menschen, die ja auch sagen, so, wenn du was gut kannst, bist du verpflichtet, das zu machen, weil du der Menschheit dein Talent sonst vorenthältst. Und ich so, geht euch alle mal bitte ficken, Alter. Was
du bist
soll da?
Nur die Rechenschaft schuldig.
Exakt. Ja. Und wenn es gibt Leute, die wirklich von sich sagen, hey, ich bin da gerne in einer gewissen Branche oder in einem gewissen Fach unterwegs. Ich werde wahrscheinlich nie zu den Top-Performern gehören, so. Aber ich find's trotzdem irgendwie geil. Ich bin da gerne und es macht mir Spaß und da ist alles, was ich will. Und mein Fokus ist vielleicht auch gar nicht die Arbeit oder mein Fokus ist gar nicht meine Leistung, sondern es gibt Leute, die sagen, ich habe hier mein 9-to-5, ich mache meinen Job und mein Leben organisiere ich mir anders. Da gibt's ja auch immer mehr davon,
ja, klar,
die da sagen.
Natürlich.
Und da kann ich nur sagen, ey, auf jeden Fall. Deswegen, Leistung wird einfach überbewertet, so ein Stück weit.
Ja, also eben, genau, ja, natürlich, klar. Erfolg ist ja in unserer Gesellschaft wieder auch, ist halt was Tolles, da etwas erreicht.
Ja, du redest aber von, ich finde, Leistung und Erfolg hängen ja auch nicht zusammen, nicht unbedingt. Oder, würdest du sagen?
Also, wenn wir jetzt explizit auf diese Spitzensport oder so gehen, dann schon ein bisschen.
Ja, der Sport, genau. Sport ist wirklich so einer der wenigen. Aber jetzt mal, trotzdem, wenn du jetzt guckst, so, nehmen wir mal an, du bist ein Riesenfußballertalent, ja, kommst aber nicht mit den richtigen Scouts zusammen, dein Vater ist irgendwo nicht die Hilfe, die er sein sollte und so, dann wirst du auch nicht gesehen. Also selbst auch, das Ding ist, du musst immer erst schon du musst schon dabei sein, du musst schon sichtbar sein, du musst schon im Feld dabei sein, damit du überhaupt wahrgenommen wirst. Verstehst du, was ich meine?
Ja, klar. Aber genau, also ich will jetzt das auch gar nicht, natürlich, ja, aber du musst ja auch dafür gucken, dass du gesehen wirst. Kennst du die Geschichte von Hermann Mayer? Gestern zum Einschlafen habe ich mir eine Doku angeguckt, 2 Stunden.
Kurz erklären, wer Hermann Mayer ist.
Ah, Hermann Mayer ist ein Skifahrer.
Skifahrer.
Herminator. Ja, und kennst du gar nicht?
Nein, kenne ich null. Herminator.
Das ist krass.
Ist der dümmste Spitzname, den man, Herminator, wirklich. Also wie wenig Selbstrespekt muss man haben, das dass man sich Herminator nennt.
Du kennst doch die Zeitung.
Ja, aber so, dann verklag doch die Fans, oder?
Aber du kennst ihn wirklich nicht, weil das ist, glaube ich, als einer der bekanntesten Skifahrer ever.
Ja.
Und das war auch so ein geiler Typ, der war als Kind zu klein. War ein super Skifahrer,
ja,
und du hast ja diese Ski-Auswahl, dann haben die irgendwann gesagt, dazu, Sohn kann super Skifahren, aber das wird nichts. Zu klein, zu schwächlich, das wird halt gar nichts. Mhm. Ja. Also der wollte unbedingt Skifahrer werden. Als kleines Kind war der schon, will Profi werden. Dann ging der auf den Bau, musste halt irgendwann in die Lehre und so, und das schon abgeschrieben und hat dann da, wurde größer, hat mehr Muskel aufgebaut durch den Bau und hat dann alleine auf seine Kosten, sich an diesen Skirennen, alles und so. Und es gibt so diese Vorläufer. Mhm. Also das heißt, die Profis fahren und vorher gibt es halt so Leute, die runterfahren. Mhm. Das ist meistens auch Jüngere und so, die das so. Und dann ging er da schon, er war 22, war schon alt damals, ja, mhm, als Vorläufer. Da sind halt so 16, 17, 18-Jährige. Und ist dann da als Vorläufer runtergefahren. Und die Zeit wird nicht offiziell gemessen, aber trotzdem so intern wird das ein bisschen geguckt und dann wäre er im Profirennen 12. geworden.
Krass. Mhm.
Und dann haben die irgendwann so gesagt, so, ey, vielleicht darfst du doch mal mitmachen. Und dann haben die ihn so eingeladen und ab da hat er dann peu à peu alle auseinandergenommen. Mhm. Also, und der ist sehr bekannt geworden, der hatte so einen ganz krassen Sturz. Guckt ihr mal bei YouTube an, Herminator, Sturz kommt als erstes und dadurch wird er noch berühmter, war dann auch beim Papst, das Übliche. Und
what?
Und jedenfalls, also ganz krasse Story, der wurde nicht gesehen.
Ja.
Und der, ich wollte nur damit das sagen, der hat geguckt.
Ja, und ich finde, die Geschichte bestätigt mein Argument. Ich finde, die Geschichte ist überhaupt, das, ich weiß, in dieser Erfolgserzählung ist das eine tolle Geschichte.
Ja.
Dass man sagt, der hat sich durchgesetzt.
Ja.
Oh, er hat das gemacht. Aber guck mal, weil jemand mit so einem gigantischen, offensichtlichen Talent erst nicht gesehen wurde, bestätigt das doch nicht die Struktur. Das ist doch kein Kompliment für die Scouts. Das ist doch kein Kompliment.
Nein, das ist natürlich nicht.
So, aber wenn wir jetzt hergehen und sagen, guck mal, wenn du wirklich Special Ausnahme bist, ja, dann schaffst du so oder so und dadurch wälzt man das wieder aufs Individuum
ab.
Ach
so, ja.
Aber die Unterdrückung im System belässt man wieder. Ich finde, das ist eine geile Story, aber ich muss ja jetzt auch ganz ehrlich sagen, der Name Herminator ist vollkommen gerechtfertigt, ja, weil der ist einfach richtig krass. Das ist einfach richtig krass, was der geliefert hat. Aber ich finde, auch Tom Brady, ja,
yeah,
Quarterback von den Patriots, wurde auch nicht gesehen bei den Drafts, ja, wurde auch erst ganz spät gezogen.
Stimmt, der wurde super spät gezogen.
Super spät wurde der erst gezogen und der hat überhaupt nichts.
Und der kam nur irgendwann die Chance, weil der sich zwei Typen verletzt haben.
Ja.
Der Hauptquarterback und der andere, das Backup.
Und dann ist der dran gekommen. Und das ist das Problem an dieser Erfolgsdenke. Ja. Dann wird gesagt, guck mal, wenn du es wirklich kannst, schaffst du es. Nein. Ihm wurde es so schwer gemacht, weil die Strukturen scheiße sind. Weil da Menschen sind in den Strukturen, die Macht und Privilegien haben und Möglichkeiten verbergen und ihre eigenen Vorstellungen haben, aber sie sehen nicht, dass sie eigene Vorstellungen haben, sondern behandeln das als eine objektive Realität, mit der sich jeder rumschlagen
muss. Aber ich finde, weil ich komme ja mehr aus dem Sport, ich will das auch ein bisschen in Schutz nehmen, es ist ja nicht immer so, die wollen Tom Brady entdecken.
Ja.
Die Frage ist halt manchmal immer, die machen das ja nicht aus Böswilligkeit.
Nein.
Die sagen, der ist objektiv jetzt besser. Deswegen hast du keine Chance. Klar, es ist super hart, aber in ihren Augen gibt das ja Sinn.
Nein, sondern sie haben sich Tom Brady angeguckt und haben gesagt, alle, wirklich alle Trainer haben sich den angeguckt und keiner war von dem beeindruckt.
Ja, ja, aber...
Weil sie nach Kriterien bewertet haben, die seine eigentliche Stärke auf dem Platz nicht gesehen hat. Das ist so eine Gemengelage von Fähigkeiten, die dir... Tom Brady sieht einfach noch... Also du kannst Tom Brady eine Axt ins Genick werfen und der trifft trotzdem noch einen Pass.
Der Typ hat gar keine Nerven.
So.
Das ist wirklich der ist echt hat so.
Gar keine Nerven.
Nirgends,
so,
ja.
Und aber dieser Tom Brady-Faktor wurde einfach vom System nicht gesehen. Ja. Und deswegen finde ich, wenn du ein Rennen machst, da sind 10 Leute, ja, kannst du ganz klar am Schluss sagen, guck mal, hier ist eine Zeit, das ist eine Position. Da ist es eine ganz klare Hierarchie. Und innerhalb diesem Rahmen greift auch das Prinzip der Leistungsgesellschaft. Ey, pass auf, der eine war einfach eine halbe Sekunde schneller. Ganz klare, objektive Sache. Aber bis du zum Rennen zugelassen wirst, bis du da überhaupt dran bist, der Weg dahin, um überhaupt mitspielen zu können unter fairen Voraussetzungen, deswegen halte ich die Leistungsgesellschaft, dieses Argument halte ich für nicht fair. Auch im Sport halte ich das nicht für durchhaltbar.
Stimmt. Ich will kurz was einwenden, was ganz anderes, weil ich das sehr spannend finde, weil ich rede super gerne über Sport.
Ja, klar.
Ich finde es geil, dass wir dich dazu gebracht haben, zu Weihnachten für mich. Yeah. Weil mein Vater ist ja auch Fußballtrainer, oder war das sehr lange. Yeah. Und gerade im Jugendbereich. Und kürzlich haben wir darüber geredet, weil sie eben so auch Trainingssachen verändern. Früher hast du die Fitness von den Spielern gemessen. Du wirst ja wissen, wie fit bist du als Spieler. Mhm. Und hast auch so Wertung bekommen. Und dann haben die so Dauerlauf gemacht, 12 Minuten. Ja? Und dann haben die irgendwann gemerkt, so, damit kannst du nicht das Fitnesslevel messen. Weil die ein paar im Kopf anders sind. Zum Beispiel ich, das meine ich jetzt ernsthaft. Ich hatte immer krass gute Zeiten. Aha. Ich war nicht der mit der besten Ausdauer. Aber ich konnte in 12 Minuten, ich kann über die Grenze gehen. Und wenn ich danach sterbe, komm, in diesen 12 Minuten zeige ich, wie fit ich bin.
Also Alanator.
Ja, genau. Alanator.
Alanator.
Das klingt nicht wie ein Spitzname, den ich haben möchte. Und, aber das zeigt ja nicht, wie fit ich bin. Das zeigt nur, dass ich über meine Grenze so und so weit gehen kann.
Ja.
Und deswegen haben die das jetzt abgeschafft und die machen das jetzt in anderen Intervallen, damit es wirklich der Fitteste und nicht der die Mentalität am besten hat. Weil du willst ja nicht in dem Moment die Mentalität messen. Ja. Also die lernen auch dazu, die Leute.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ne? Aber
ich verstehe also, was du gesagt hast. Ne, ich verstehe das auch.
Gut.
Aber ich mag tatsächlich, mich kriegst du ja mit diesen Pseudo-Volksgeschichten. Ich mag das ja.
Ja, ja, klar.
Das ist ja schön, weißt du? Ja, ja. Aber ich weiß, was du meinst, ja, klar.
Ja, weil Alter, du siehst dich ja auch selber so ein bisschen. Du siehst dich selber als jemand, der die Umstände, der sich durchgesetzt hat, der
ein
Alanator, ja. Und das ist halt auch, weißt du, und das, wenn man da das Netz ein bisschen weiterspannt und dann sagt so, ja, ich habe mich auch durchgesetzt. Das ist ja auch so ein bisschen deine Geschichte, die du da nachempfindest und so, ne?
Oder die ich gerne hätte.
Ja, und ich habe diese Geschichte über mich gar nicht. Ich bin da, wo ich bin, aus purem Glück. Ich verstehe es auch nicht.
Aber das ist eben gelogen.
Und kannst nicht nachvollziehen.
Du lügst, genau, weil jetzt will ich mal sagen, was bist du.
Ja, aber deine Story ist genauso gelogen.
Genau. Wir müssen eine goldene Mitte finden, ja? Ich bin nicht der Annihilator und du hast auch nicht Glück gehabt.
Ja.
Weil zum Beispiel du, Maxi, bist ja ein unglaublicher Arbeiter.
Aha.
Also ich sag dir, die Wahrheit ist, ich verlasse mich. Naja, ist auch nicht ganz schlimm, aber ich verlasse mich öfters auf mein Talent als du vielleicht, wenn ich mir das einrede, was auch nicht stimmt, wenn ich nämlich gucke, wie viel ich arbeite, aber ich rede mir das auch ein. Oh, ich mache mit meinem Talent, weil ich bin charming und mir kommt schon ein guter Gag in den Sinn, aber ich kenne ja niemanden wie du. Du sitzt ja in deinem Kämmerchen mit deiner Eiscreme in dieser Burg, dass Eva das nicht mitkriegt und du überlegst ja jeden Gag und so und das meine ich eben. Guck mal, ich finde auch Leistungsgesellschaft hin oder her, ja, aber Maxi, du wärst niemals da, wo du bist, wenn du eben nicht dieses Mindset hättest. Wenn du nicht immer, du machst mehr als ganz viele, die ich kenne, die man heute nicht kennt. Weil du warst auch keiner von denen, die man gepusht hat. Weil ganz
ehrlich,
dich pusht man nicht.
Man pusht mich
nicht. Nee, weil es ist, guck mal, du hast, wenn man dich sieht, sagt man nicht, den pushen wir jetzt. Es gibt so Leute, wo man sieht und sagt so, ich gehöre auch nicht dazu. Aber eher als du noch.
Ja.
Weil du, dich muss man auf der Bühne erleben. Dich muss man sehen, was du für Stand-up machst, was für Gedanken dahinter sind. Und deswegen, Maxi, du bist ein Kind der Leistungsgesellschaft.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Du bist genau diese, du bist Michael Jordan.
Ich bin Michael Jordan.
Du hast, nein.
Lauert er wieder.
Aber nein, das ist wirklich so, Maxi, du hast dir das erarbeitet mit diesem Leistungsdruck. Ich bin voll bei dir und ich finde auch, viel läuft da falsch. aber hättest du dieses Mindset nicht, du wärst doch nicht da, wo du bist. Du wärst einer von ganz vielen, die man nicht kennt. Und das ist eben dieses bisschen ist eben schon so, dass Leute, die
du musst schon hingehen. Du musst, wenn wir auf die Mail nochmal gehen von Florian, du musst schon aufstehen und zur Uni gehen und dich in den Hörsaal setzen. Genau, das ist
ja
das, ja. Du musst schon da sein. Ja, ja. Du musst schon.
Also da fängt es ja schon an.
Wenn du Stand-up-Comedian sein willst, du musst auf offene Bühnen, die scheiße sind. Du musst Gigs machen, du musst.
Und du musst wieder aufstehen.
Du musst wieder aufstehen, das gehört einfach dazu.
Ja.
Das hat man wirklich im Griff. Ja. Ja, alles darüber hinaus geht so über den eigenen, ob die richtigen Leute dich sehen, ob das Publikum mit dir connectet.
Ja.
Das sind, da kann man hoffen. Ja, aber so wirklich im Griff hat man das nicht. Und deswegen.
Nicht im Griff, aber ich glaube einfach, wenn man. Ich nehme jetzt einfach dich als Beispiel. Ja? Oh,
hör doch auf.
Ja, du bist jetzt hier drin, weil du gehörst auch zum Podcast Scheiße. Dazu. Wenn du viel machst, wenn du ein Mindset hast, wenn du auch ein Talent hast, diese Komponenten, dann sage ich dir, jeder, der diese Komponenten hast, die jetzt du hast, jeder neue, bekommt ein gewisses Level. Du wirst ihn zum gewissen Grad kennen. Weil Qualität setzt sich nicht immer bis ganz herum durch. Aber ein gewisses Level kriegst du. Das meine ich damit. Weißt du? Also du wirst nicht, gar nicht gesehen, weil...
Naja, also die Leute, wenn wir jetzt auf unseren Job, die Leute, die wirklich lange dabei sind.
Ja.
Ja, sagen wir jetzt einfach mal so 10, 20 Jahre guten Level unterwegs sind. Das sind die Leute, die Arbeit mögen. Die halt sagen so, nee, ich schreibe gerne, ich arbeite gerne, so, das ist klar, aber... Trotzdem hast du mit allem Unrecht, was du sagst.
Nein, gar nicht. Du hast gerade gemerkt, wenn du das sagst, Moment, ein bisschen hat er mich gekriegt. Es
Nein,
ist eine Mischung.
Aber ich kenne doch auch die Realität so. Es ist dann, die Faktoren, die du beschreibst, zählen ab einem gewissen Punkt einfach nichts mehr. Dann ist es, wer kennt wen,
ja,
wer Connections und so.
Moment.
Und dann kann man hergehen und sagen, ja Moment, das gehört aber auch zur Leistung dazu, sich ein Netzwerk aufzubauen,
aber Leute, nimm doch jetzt uns als Beispiel.
Ja.
Leute, das wird jetzt eine private Folge. Nimm uns als Beispiel.
Ja.
Wir
ja.
beide haben gar kein Netzwerk. So ein bisschen.
Bisschen.
Aber wir sind ja aber auch erst durch den Erfolg.
Genau, ja.
Wir hatten beide niemanden, der gesagt hat, wir pushen die.
Niemanden.
Und wir sind ja trotzdem angekommen oben.
Ja.
Mehr
oder weniger. Ich hatte Leute, die mich pushen wollen, den habe ich abgesagt. Das ist mal.
Stimmt.
Das ist richtig asozial.
Ja, das ist
wenn,
so.
Aber
das liegt an dir.
Ja, das liegt an mir. Weil das ist halt dann, ja gut, dann bin ich schuld. Ich bin schuld.
Ja, aber guck mal, damit will ich doch sagen, wir sind das perfekte Beispiel, Maxi. Doch, wir müssen es jetzt einfach rauslassen. Wir sind die Terminatoren der
Comedy. Funny-Natoren.
Ja, genau. Es ist einfach so, du hast doch dieses Level nicht ohne Grund erreicht, Maxi. Guck mal, ich hatte die letzten Jahre nicht mal ein Management
und
bin da, wo ich bin. Ich habe es alleine gemacht. Deswegen meine ich damit nur, man kriegt ein gewisses Level. Aber was du dann noch höher oder so, klar, kommen viele Faktoren. Ich meine nur damit, Leistung zahlt sich halt auch irgendwo
aus. Sie ist nicht egal.
Ja.
Sie ist nicht, das wollte ich nicht damit sagen. Das ist auch nicht mein Argument. Also, sie ist nicht egal. Das möchte ich auf gar keinen Fall sagen. Aber sie ist auch nicht der Faktor, an dem alles sich gemessen wird. Und deswegen kann man nicht sagen, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, weil Leistung nicht der entscheidende Faktor ist. Sie ist nicht egal, sie ist wichtig, sie bringt was, aber es ist nicht der einzige Faktor. Das ist das Einzige, was ich sagen will.
Ich glaube, dieser Satz ist natürlich auch wichtig zu verstehen. Wir leben nicht in einer Leistungsgesellschaft. Ich glaube, dass die Gesellschaft so funktioniert, aber Leistung ist ja nicht gleich zu beurteilen. Das meinst du damit?
Genau.
Genau, ja, genau. Weil wir leben ganz klar in einer Leistungsgesellschaft. Nur, wie willst du jetzt, wir kennen Leute, die sind hochgekommen, wo ich sage, naja, die Leistung war jetzt nicht so da.
Ja, aber wer bewertet das so? Ne?
Ich also, zum Beispiel.
Ja, gut.
Richtig, ich zeig sogar drauf. Ja? Nein, das ist, fand ich aber interessant.
Nein, Allah, wir leben nicht in einer Leistungsgesellschaft. Es ist scheißegal, wie sehr du dich anstrengst. Es wird Dinge geben, die werden dir einfach verwehrt bleiben. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir kennen beide einen Kollegen, der exorbitant erfolgreich ist. Wenn ich sagen würde, wie viel, manchmal erlaube ich mir und frag Leute so in meinem privaten Umfeld, was glaubst du, wie viel Kohle der hat? Dann sagen die einen zweistelligen Millionenbetrag und dann lache ich die aus. Ja? Weil dieser Kollege hat so viel Kohle gemacht, ist einer der größten Kunstsammler in Europa, ja, ist ein Wahnsinns-Typ, so.
Ich überlege die ganze Zeit, wer das ist, aber...
Und dieser Typ muss man ganz klar sagen, vom Finanziellen her top 0,1% in Deutschland. Okay. Ja. Dieser Mensch wollte in eine schöne Gegend ziehen, wo altes Geld wohnt. Ja?
Oh, okay.
Altes Geld.
Ja,
ne?
Ja.
Vererbte Verlegerfamilien. Ja. Ja? Oder, keine Ahnung, so von großen Unternehmen, die erben. Altes Geld. Ja, also Geld so. Und,
altes Geld.
Altes
das
Geld.
Klingt auch schon.
Genau,
ja,
genau.
Gut, ja.
Und er ist dahin gezogen und er hat sich mit seiner Leistung dahin gearbeitet. Aber diese Kreise, respektieren sowas nicht, weil, und das meine ich, deswegen leben wir nicht in einer Leistungsgesellschaft, ja, weil die wirklich Mächtigen bleiben gern unter sich und wenn du dich da auf diese Kreise vom Geld her hocharbeiten könntest, die betrachten dich immer noch so ein bisschen als Niederer so und das war für mich auch eine Erleuchtung, wo ich mir denke, so boah krass, der hat was geschafft, was vielleicht von 100 einer schafft, von 10.000 einer schafft, diese Form von Erfolg, ja. Mhm. Und trotzdem wurde er aber von der oberen Klasse, von der aristokratischen Klasse abgelehnt, ja.
Yeah.
Und das ist das Ding, egal wie du dich anstrengst, du wirst zu diesem Club nicht dazugehören. Und diese Leute profitieren davon, dass wir uns hier alle erzählen, dass wir hier in einer Leistungsgesellschaft leben. Wir erhalten die Illusion und den Traum aufrecht, dass wir es ja auch da schaffen könnten, dahin, wo die sind. Nein.
Wenn wir uns nur genug anstrengen.
So, genau, genau. Und deswegen mache ich das erstmal, ja, wir leben natürlich in einer Leistungsgesellschaft, aber nein, wir leben irgendwie nicht in einer Leistungsgesellschaft.
Das hast du mir noch gekriegt.
Verstehst du?
Ja,
das meine ich. Es gibt Räume, Sphären und Punkte. Und das ist wichtig zu verstehen, damit der Selbstverurteilung nicht so schlimm ist, dass man einfach sagt, gewisse Dinge liegen einfach, die sind einfach für dich nicht möglich.
Ja.
So, ja. Und das muss man verstehen. Und für uns weiße Männer ist eh schon wahnsinnig viel möglich, wenn jetzt sobald ein anderer Faktor dazukommt, ja, Migrationshintergrund, Geschlecht, noch irgendwas anderes, wird das nochmal alles, kommt das noch alles dazu, die man überwinden muss, bevor deine Leistung zählt, ja. Und das ist alles, was ich sagen wollte, dass wir natürlich in der Leistungsgesellschaft leben. Es gibt einen Punkt, wo Leistung einfach zählt, da brauchen wir überhaupt nicht reden.
Ja.
Aber man kann es nicht als den alleine bestimmenden Faktor in der Gesellschaft gelten lassen, weil es einfach nicht so ist.
Es wird immer Türen geben, wo du keinen Schlüssel hast.
So ist es.
Ja.
So ist es.
Das hast du mich echt noch am Schluss gekriegt.
Ja, und das Ding ist, wir beide profitieren halt auch, dass wir weiß sind, dass wir männlich sind und so. Das sind so Sachen, dafür haben wir nichts getan. Uns wurde auch nichts geschenkt. Das möchte ich überhaupt nicht. Ich will hier nichts kleinreden. Aber das sind so Sachen, die muss man halt auch, finde ich, mitdenken, sobald man sagt, wir sind hier in einer Leistungsgesellschaft. Da bin ich dann immer so, ja, aber.
Bis
so,
zu einem gewissen Grad. Ja,
so,
ja.
Es gibt unterdrückende Strukturen, die man mit eigener Arbeit einfach nicht wegkriegt. Und wir haben diesen Mythos der Leistungsgesellschaft, den vor allem die Mittelschicht sich aufrecht erhält, sich selbst erzählt. Aber in Wahrheit werden die oberen 10.000 machen da einfach, damit die da ihr Ding machen können und so weiter. Ja, weil es gibt Menschen, die sind einfach reich geboren und die denken, es stehen ihnen zu. Das sind nicht alle, ja. Aber wir leben einfach auch in so einer in so einer Gesellschaft, die wahnsinnig viele Freiheiten ermöglicht. Also es gibt, ich würde nirgendwo lieber leben wollen.
Klar,
das würde ich auch nochmal sagen. Aber trotzdem, und dann bin ich jetzt auch still mit meinem Referat. Ich finde, man kann das nicht so eindeutig, streng dich an und dann wird's ja, aber nein. So, also ein realistisches Bild von.
Also zusammenfassend, nochmal auf die Frage zurückkommen, lass es. Nein, du hast natürlich vollkommen recht. Ja. Ist ja auch ein super spannendes Thema.
Ich finde es auch mega interessant.
Ja. Das ist wirklich so, da kann man auch eben, es gibt ja so viele Aspekte davon.
Total, ja.
Aber du hast es schon gut zusammengefasst am Schluss, weil ist es auch.
Ja.
Einen gewissen Grad überschreiten auch wir nicht.
Boah.
Ja. Fand ich aber eine schöne Weihnachtsfolge.
Frohe Weihnachten.
Ja. Boah, Leute, ich muss nur kurz sagen, wir haben so gesagt, hey, wir machen eine ganz chillige Weihnachtsfolge, so ein bisschen Weihnachtsstimmung, über Weihnachtssachen reden
oh
und so.
Gott.
Und es wird einfach eine richtig Aber eine richtig gute Folge, Max.
Ja, ich habe auch, mir hat's wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich guck gerade auf den Kalender, weil wir wollen doch auch eine Weihnachtspause machen.
Genau.
Weil wir haben ja heute den 20.
Ja.
Ja. Und meine lieben Hängis, ich möchte euch nochmal kurz sagen, am 20., wenn ihr diese Folge hört, Dienstag den 20., ich bekomme mein Bike. Mein Hometrainer wird geliefert. Und dann werde ich, sobald wir wieder zurückkommen, werde ich davon erzählen, wie das war und wie Weihnachten und Silvester war. Wann kommen wir denn wieder, Alter?
Das wäre dann der 10.
Der 10.
Der 10. Am 10. sind wir zurück
mit 10. Januar.
Geschichten vom neuen Jahr.
Genau.
Dann sind wir da.
Dann machen wir wieder weiter. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, eine besinnliche Zeit. Wenn ihr die Möglichkeit habt, euch ein Kuschelschloss zu bauen und ein Eiscreme zu essen, dann tut das, bitte.
Versteckt vom Krampus,
der mit seiner Kette rasselt.
Kettensäge kommt da.
Dann wünschen wir euch natürlich auch noch einen guten Rutsch und vielen herzlichen Dank für eure Treue, weil ja. Gut Abgehangen hat sich eigentlich in den Top 20 der deutschen Comedy-Podcasts dank euch etabliert.
Wir können es auch nicht glauben.
Vielen herzlichen Dank und danke.
Danke, frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten, wir sehen uns.
Macht's gut, tschüss.
Danke, tschüss.